Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß, die letzte Folge ist schon wieder ein bisschen her. Ich arbeite da an mir selbst gerade, mich besser zu strukturieren, weil ich ja immer noch im Aufbau meines Startups bin, sage ich halt immer, in der Akademie. Und da habe ich jetzt neue Mitarbeitende und nach der Messe hat sich da einiges getan. Und ich dachte, diese Folge besprechen wir mal ein bisschen, wie es gerade so up to date ist, wie die Top-Hair-Messe 2024 war, wie es eigentlich dazu kam, und besprechen das Thema toxische Männlichkeit, was ich in der letzten Folge angeteasert habe, ein andermal. Es bleibt auf jeden Fall auf unserer To-Do-Liste und deswegen dachte ich, ich erzähle jetzt einfach mal, was es so Neues gibt und wie das so war auf der Top-Hair-Messe 2024. Also erstmal fangen wir an, dass wir darüber reden, dass wie es dazu eigentlich gekommen ist. Also der Daniel Golz hat mir eine Anfrage geschickt im Oktober letzten Jahres, also Oktober 2023, und hat halt gefragt, ob ich Bock hätte, mit ihm auf der Top-Hair-Messe auf der Bühne zu stehen. Und da haben wir erstmal abgeklärt, worum geht's eigentlich und worüber wird denn gesprochen, worüber darf ich sprechen. Und meine Office-Managerin, meine Svenja, hatte da halt Kontakt und hat das für mich geregelt. Und ich habe das nur so nebenbei am Rande mitbekommen, muss ich sagen. Und ich dachte so, ja, top, ja, klar, warum nicht? Ich habe nichts vor und habe mir darüber keine weiteren Gedanken gemacht. Dann kam das erste Telefonat mit dem Daniel und der hat mich da so ein bisschen eingestielt. Aber da war noch nicht ganz so klar, was mein Part da eigentlich sein wird und wie der aussieht. Ich sag so, ja, alles klar. Er sagt, ich darf über alles reden, was ich möchte. Alles natürlich Richtung New Work, Social Media und das, was ich so bei Instagram halt so erzähle. Aber wie groß das Ding wird, das habe ich erst dieses Jahr im Februar gecheckt. Ja, er hat auch gesagt, Mainstage und große Bühne und so. Aber ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken drum gemacht, was vielleicht gut war, weil sonst hätte ich von Oktober bis zur Top her nicht mehr geschlafen und was das eigentlich auch für mich bedeutet, denn ich nehme die Dinge so, wie sie kommen und ich mache mir nicht so viele Gedanken darüber, weil ich denke, ich mache einfach das, was ich immer mache und dann gucken wir mal, was draus wird. Gott sei Dank habe ich ein ganz gutes Umfeld, was mir immer wieder signalisiert, ey Sam, weißt du eigentlich, was das für ein großes Ding ist, was das für dich heißt? Und ich sage immer so, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin auf so einer Bühne und ich habe wohl 15 Minuten Sprechzeit. Ich muss sagen, die Zusammenarbeit mit Daniel und dem anderen Dan, der außerhalb der Branche kam und ein Marketender ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe selten mit so jemandem Professionelles zusammengearbeitet. Daniel hatte einen Regieplan, der hatte sogar eine 3D-Visualisierung von der Bühne, weil die Bühne von der Top-Hair hat sich ja mittlerweile auch verändert. Ich finde im Allgemeinen, dass die Top-Hair sehr abgebaut hat, muss ich sagen. Und ich hatte für mich halt noch in Erinnerung diese Riesenbühne. Also jemand, der jetzt schon öfters da war, im Friseurhandwerk, sich da ein bisschen auskennt. Da, wo auch Patrick Cameron und so drauf gestanden haben, die war immer sehr, sehr hoch, diese Bühne. Und sehr, sehr lang. Und dass ich da 15 Minuten Sprechzeit alleine habe, das war mir erst 2-3 Wochen vorher so richtig bewusst. Ich weiß nicht, ob ich es vorher weggedrängt habe, ob ich es mit Absicht einfach nicht wahrgenommen habe, um mich selbst zu schützen. Weil ich dachte so auch, du Jemini, diese Riesenbühne und dann ich allein und dann nur reden. Es ist ja auch keine Speakerbühne. Es ist ja nicht so, als wäre das Publikum nur vor einem, sondern es ist ja so drumherum. Und das macht schon was mit einem. Und das habe ich auch echt unterschätzt. Weil ich so diese Riesenbühne vor Augen hatte, war ich tatsächlich etwas entspannter, als wir die Probe hatten. Denn ich habe dann gesehen, ah, die ist ein bisschen niedriger, die ist nicht ganz so lang, wie ich in Erinnerung hatte. Aber wir haben halt diese Theateratmosphäre gehabt, ne? Also jeder, der da war, vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe euch gehört, es war richtig wild, da kommen wir aber gleich noch zu. Ist halt so, dass das Publikum auf einen herunterschaut. Und das macht schon was mit einem. Und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, ich hatte halt voll diesen Druck von mir selber, dass ich jetzt endlich mal die Audience bekomme, wichtige Dinge zu sagen. Und ich dachte, wie kann ich das in 15 Minuten so runterbrechen, dass es klar nachvollziehbar ist und irgendwie auch noch einen Input hat, um mit nach Hause zu nehmen und einen Mehrwert, anstatt nur zu meckern. Und stand halt hier und habe so meine Rede geübt Und Daniel hat mir von Anfang an da ganz freie Hand gelassen. Er sagt, Sam, das, was du machst, ist wichtig, du gehörst da oben hin. Und hat sich deswegen so mit für mich entschieden, was auch im Nachhinein jetzt einfach so eine unfassbare Ehre ist, dass man mir da so vertraut. Denn ich muss ehrlicherweise sagen, ich wurde jetzt 32 Jahre alt, noch nie, ist egal, mit wem ich zusammengearbeitet habe in der Branche, ob es halt auch Marken sind und große Marken oder andere Educator sind, haben sie mir freie Hand gelassen. Sie haben mir zwar immer signalisiert, ja, wir wollen dich und wir wollen dich authentisch, aber doch bitte nur so. Am Ende kam man immer zu dem Punkt, ja, du darfst so sein, wie du bist, aber nicht zu viel, so nach dem Motto. Und das war bei Daniel gar nicht. Ich wurde das erste Mal in dieser Branche von vorne bis hinten ehrlich und auf Augenhöhe behandelt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist für mich so speziell, dass es auffällig war, weil am Ende ist es irgendwie immer von oben herab gewesen. Und das war in der ganzen Zusammenarbeit mit Daniel gar nicht so. Und der ist so professionell für unsere Branche. Das muss man einfach mal runterbrechen. Dieser Typ jongliert so viele Bälle hoch und auch außerhalb unseres Horizontes in der Branche selbst, dass es super viel Spaß gemacht hat, da ein Teil davon zu sein. Und was auch super, super krass war für mich, war, dass ihr wegen mir da wart. Also natürlich nicht nur mein Team und meine Freunde und auch mein Freund war dabei und meine Leute aus der Akademie waren dabei, sondern auch ihr da draußen, ihr Zuhörer, ihr Follower, dass das so für mich erstmal das erste Mal so richtig nahbar für mich war. Weil natürlich, ihr seht mich, ich schaffe eine Nahbarkeit mit Personal Branding und kontrollierter Authentizität, das ist mir alles so klar. Aber ich habe ja kaum Kontakt zu euch. Ich habe viele Leute, die mir regelmäßig schreiben, wo ich einfach den Namen und das Profilbild halt natürlich mittlerweile zuordnen kann, die mich auch schon länger begleiten, was ziemlich cool ist. Aber dass ihr wegen mir da hinkommt, euch einen Platz reserviert, da sitzt, das ist für mich etwas, da knabber ich heute noch dran. Ich bin ein sensibler Typ, ja, also ich bin sensibel und auch gute Dinge muss ich so verarbeiten. Und ich bin immer noch dabei, das zu verarbeiten, dass das so eine große Auswirkung hat, was ich da tue. Und dementsprechend auch das Feedback so viel positiv ist und mich so viel bestärkt in dem, was ich vermitteln möchte, dass mich das wirklich rührt. Und hier möchte ich einfach nochmal an der Stelle ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön auch für euch da draußen aussprechen, weil ich sehe das nicht als selbstverständlich, mir zu folgen, dahin zu kommen, sich das anzuhören, mich zu supporten, meine Reels zu teilen. Das ist ziemlich cool, weil auch ich am Anfang meiner Karriere, sage ich jetzt mal, immer wieder an dem Punkt war, wo man mir gesagt hat, das geht nicht, Sam, das ist zu hart, das will keiner hören, die Wahrheit will auch keiner hören und deine Ansicht interessiert halt keinen und wurde auch halt viel belächelt, weil ich am Ende ja doch irgendwo immer das kleine blonde Mädchen war und ich merke jetzt seit 2-3 Jahren entwickelt sich das in etwas anderes um, in Respekt und auf Augenhöhe mit den richtigen Menschen, sage ich jetzt mal, nicht bei allen, aber bei den richtigen Menschen. Dann kam dieser Tag der Top her 2024 immer näher und ich habe halt versucht, da einfach nicht dran zu denken, um mich nicht bekloppt zu machen. Denn am Ende ist mir auch klar, ich stehe da und sag jetzt in meinen Augen nichts Neues, nichts auswendig Gelerntes. Ich muss ja nicht plötzlich ein Bio-Referat halten von einem Thema, wovon ich keine Ahnung habe. Aber ich hatte halt einen großen Anspruch an mir selbst und da merkt man halt auch wieder, wie wichtig es ist, aus der Komfortzone zu kommen. Und nicht nur sich dazu aufzuraffen, Dinge zu tun, die für einen unbequem sind oder Dinge zu machen, die einem Angst machen, sondern auch herauszufinden, was macht dir eigentlich Angst? Denn ein großes Thema war für mich, in meiner Angst halt schon immer vor Menschen zu sprechen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich schon mal in einer Folge darüber gesprochen habe, aber meine größte Angst war immer, vor Leuten zu reden. Ich war immer die Person, die so hektische Flecken über das Dekolleté rauf auf die Wangen bekommen hat, in der Schule bei Referaten, die ich halten musste und dann noch nervöser wurde, weil ich dann gemerkt habe, jetzt sieht mir man das auch noch an, dass ich nervös bin. Man vermutet es nicht nur, sondern ich bestätige es auch noch, weil mein Körper sowas zeigt und habe halt immer gedacht, okay, das ist einfach nicht mein Ding. Ich habe es ja dann nochmal versucht, als ich selbstständig wurde 2015, mit 21, 22 so Mädelsabende zu geben, um dann das zu lernen, vom Menschen zu sprechen. So habe ich halt gedacht, am einfachsten wäre es ja eigentlich, über ein Thema zu reden, was ich halt nicht lernen muss, über Haarpflege, Haarstyling, was ich halt mit meinen Kunden tagtäglich durchgekaut habe und habe Freunde, Familie eingeladen. Also in den ersten Runden waren auch nur Freundinnen da und oder sehr gute, bekannte Kunden. Und es war schlimm für mich. Ich bin immer gestorben. Sobald ich in diese Vortragsposition kam, dass ich mich so hinstelle und alle anderen sitzen vor mir, ging mir die Düse. Ich habe da zwar auch von Anfang an sehr viel gutes Feedback bekommen, aber es hat mir so unfassbar viel Energie geraubt. So nach 2-3 Runden habe ich gedacht, ich lasse das lieber. Dann habe ich das mit einer Kollegin gemacht, dann wurde es ein bisschen einfacher, wenn man nicht mal allein der Unterhalter ist, sage ich jetzt mal. Aber dann habe ich das auch ganz schnell verworfen, weil ich dachte, gut, da bist du halt nicht so. Dann kam ja 2017 die Insta-Stories raus und dann habe ich halt damit gelernt, in einem Prozess freier zu sprechen. Aber auch, wenn ich mir heutzutage die Stories angucke, denke ich mir auch so, Sam, ey. Aber da sieht man halt, man verwehrt sich meistens den Prozess des Lernens. Also das sage ich auch immer wieder in meinen Coachings. Wir haben im Erwachsenenalter irgendwann verlernt, hinzufallen, um wieder aufzustehen. Wir versuchen immer, perfekt zu sein und warten auf den perfekten Moment, um endlich bereit dafür zu sein, Dinge anzufangen und fangen deswegen nicht an. Das ist aber ein ganz wichtiger Prozess, den wir uns damit nehmen wollen oder der uns natürlich davor hindert, überhaupt irgendwas anzufangen, weil wir halt einfach noch nicht perfekt sind. Wir können aber nicht perfekt werden oder gut werden, weil perfekt ist erstmal niemand, aber gut in Dingen werden, wenn wir sie nicht üben und machen. Und so habe ich mich ja zum Speaker und Coach ausbilden lassen, was für mich aber, jetzt mal abgesehen von dem Training von Impulsvorträgen von 2-3 Minuten, was für mich auch total schlimm war, einfach für mich eine persönliche Weiterentwicklung war, ob es der richtige Weg für mich ist oder nicht, wo ich mich finde und auch mal ein ehrliches Feedback von jemandem Professionellen zu bekommen, ob ich überhaupt Talent, genug Ambitionen habe, um so einen Job machen zu können. Das war eigentlich der Hauptmehrwert, den ich hatte durch diese Ausbildung, die ich da gemacht habe. Die erste große Firma, die in Richtung Speaker mich angefragt hatte, war ja dann Wella. Ich glaube Ende 2022, Anfang 2023, wo ich dann Wella Business Partner wurde und ich den ersten großen Auftritt vor, ich glaube es waren so ja 80 Unternehmende von Wella und ich da über die New Work reden konnte. Und da waren wir ja in Wien. Es gibt noch einen Vlog bei mir auf der Instagram-Seite. Und das war richtig schlimm für mich. Ich hatte einen Abend vorher eine Panikattacke. Ich habe nicht geschlafen. Ich hatte so viel Angst davor. Und das war ja das Interessante. Ich habe sehr lange gebraucht, bestimmt ein Dreivierteljahr, um zu erkennen, wovor ich eigentlich Angst habe. Weil mir war immer bewusst, dass es nicht darum geht, dass ich ausgelacht werde oder dass man Tomaten nach mir wirft oder mich doof findet. Blöd gesagt, bin ich das gewohnt, dass ich nicht 100% in einem Raum zu fassen bekomme. Diesen Anspruch habe ich tatsächlich auch gar nicht. Dann kamen die Business-Tage, davon hatte ich 3 Stück, wo sich diese Vorträge dann wiederholten in regelmäßigen Abständen. Und nach dem 2. Vortrag habe ich gesagt, das ist einfach nichts. Das ist nichts, das raubt mir zu viel Energie, ich schlafe da vor 2 Nächte schlecht, habe ich keinen Bock drauf, bin nicht so ein Typ. Ne? Man redet sich ja auch ganz schnell ein, dass man dann einfach nicht so jemand ist, der sowas macht. Ist auch der einfache Weg, ne? Ich bin ja auch nur ein Mensch. Bis ich dann ein bisschen mehr in die Reflexion gekommen bin, um zu erkennen, dass die Angst, vor der ich immer habe, auch während meiner Vorträge, dadurch, dass ich sie dann auch nicht genießen kann, was total schade ist. Meine Vorträge gingen immer so 40, 45 Minuten, weil ich so schnell gesprochen habe. Ich wollte es einfach hinter mich bringen. Ohne Punkt, ohne Komma, ohne Pausen. Einfach das, was ich zu sagen habe und tschüss, Leute. War es doch tatsächlich die Angst, meinem eigenen Anspruch nicht gerecht zu werden. Das war für mich eine krasse Einsicht, weil ich das so weggedrückt habe, dass ich immer dachte, es liegt an den Umständen, an den Menschen, an dieser Vortragsgeschichte. Nein, ich habe mir die Dinge so zurechtgelegt und wollte sie eigentlich auswendig können, damit ich die so grammatikalisch korrekt und eloquent rüberbringen kann, dass ich keine Fehler mache. Und das ist ja auch nichts, was man von mir erwartet, das weiß ich auch, aber das habe ich von mir erwartet. Und dieser Perfektionismus hat mich gelähmt, im wahrsten Sinne des Wortes, und hat so einen Stress in mir ausgelöst, dass ich keine Sekunde da genossen habe. Und beim 3. Vortrag, ich meine, die Inhalte sind klar, ne? Ich meine, das ist das, was ich tagtäglich erzähle, habe ich mich nicht mehr vorbereitet. Ich habe mich seitdem bis auf einen groben Faden, zwecks auch meiner Präsentation, die ich dabei laufen habe, also die Keynote, mich nicht mehr auf meine Vorträge vorbereitet, weil ich gemerkt habe, das setzt mich so unter Druck und Stress, diese Anforderung, so wie ich dann gelernt habe, auch wirklich auszuführen, dass ich mich an einzelnen Formulierungen verliere. Und dann wurde es besser. Und das war eine sehr, sehr gute Übung die letzten anderthalb Jahre für den Moment, den ich dann auf der Top her hatte. Weil hätte ich diese Schule nicht gehabt, hätte ich das nicht so souverän gemeistert. Obwohl ich auch sagen muss, ehrliches Feedback, ich fand meinen Samstag deutlich schwächer als meinen Sonntag. Sonntag war ich recht zufrieden mit meiner Leistung, Samstag nicht ganz so. Das Feedback war trotzdem echt toll und lobenswert, also auch da nochmal vielen Dank. Aber was ich bei der Top-Herr-Bühne unterschätzt habe, denn diese Vortragssituation war ich mittlerweile gewohnt, die Leute sitzen vor mir. Und als wir in der Probe waren, habe ich auch gedacht, ah ja, gut, so viel Bühne muss ich gar nicht ausfüllen, alles gut. Aber was mein Körper macht, das habe ich einfach unterschätzt. Diese Aufregung zu wissen, noch 5 Minuten, noch 2 Minuten. Ich wusste ja, wann Daniel mit seinem Part fertig ist. Und dann sitzt du hinten, du siehst zum Teil die Leute. Ich bin so ein Mensch, mein ganzes Blut geht aus meinen Gliedmaßen. Ich habe kalte Hände, ich habe kalte Beine, mir ist arschkalt. Und irgendwie ist mein Körper so auf Panikmodus. Wir müssen uns vielleicht gleich einfach totstellen. Meistens ist es in meinen Vorträgen zwar nicht so schlimm, aber in 10 Minuten dann auch weg. Die Problematik bei mir war aber, ganz ehrlich, diese Situation, dass um mich herum Menschen waren, oben, unten, rechts, links. Ich hatte so plötzlich dieses Gefühl, ich kann nicht flüchten. Ich habe keine Wand so richtig hinter mir. Und das hat mich am Samstag echt übermannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keinen roten Faden. Ich habe einfach über das gesprochen, was mir so peu à peu immer wieder in den Kopf gerollt ist und hatte überhaupt gar kein Zeitmanagement. Natürlich habe ich meinen roten Faden vorher zu Hause gelernt, aber ich kam auf die Bühne, ich habe diese Menschenmassen gesehen und der rote Faden war weg. Der war einfach weg. Der hat gesagt, tschüss Sam, ich mache schon mal Feierabend, viel Spaß. Guck, vielleicht kannst du noch das Periodensystem von der Chemie auswendig lernen, aber hier oben ist erstmal nichts. Dann habe ich alles so nach und nach abgerufen. Gott sei Dank hat es keiner gemerkt. gute Freunde, also gerade auch Steffi hat gesagt, dass dadurch, dass sie kennt, weiß sie ja, was ich sagen wollte. Und auch sagte, Sam, denk an deinen roten Faden, mach dir Stichpunkte, von denen du dich dann von einem Punkt zum anderen hangeln kannst. Habe ich auch gemacht, aber es war einfach weg. Mein Körper musste sich erstmal an diese Situation gewöhnen, in der ich stand, weil ich habe das einfach unterschätzt. Also das kannst du auch nicht üben. Ich glaube einfach, man muss sich Situationen oder gerade solchen extremen Situationen aussetzen, bis der Körper sich an diese Situation gewöhnt. Und ich war es hat mich ein bisschen überwältigt. Sonntag war es dann ein bisschen anders, weil ich wusste, wie sich das anfühlt und empfand mich dadurch als durchaus souveräner. Der rote Faden war da, ich habe die Zeit gut gefüllt. Ich habe mich auch selbstbewusst gefühlt, muss ich sagen. Ich hatte zwar davor genauso viel Angst, aber als ich dann drauf war, hat es 2 Minuten gedauert, dann ging's. Aber wo kann man sowas mal üben, dass so ein paar tausend Leute auf einen runtergucken? Das habe ich sonst kaum Gelegenheit gehabt im Leben, bin ich ehrlich. Und wir wurden auch backstage sehr, sehr nett betreut. Es war bei uns sehr entspannt. Keine Hektik, kein Stress, kein Ego-Getue. Es war ein Miteinander und ein wir passen aufeinander auf und ein Bestärken. Und das war richtig toll. Also ich war und bin sehr, sehr dankbar, Teil des Teams gewesen zu sein. Und bin sehr gespannt, was daraus noch wird. Vor der Messe kam Daniel tatsächlich auf mich zu und sagte, dass er mir noch ein Meet and Greet organisiert hat bei dem Top-Herstand. Und dann habe ich so gesagt, Alter, ich habe dann auf die Timeline geguckt und gesehen, dass Daniel vor mir das Meet and Greet hat. Und habe ich gesagt, ehrlich, ist das nicht ein bisschen überbewertet? Dann ist der Daniel da, dann komme ich und alle Leute gehen. Weißt du, so. Steffi sagt dazu immer gerne, Sam, du weißt immer noch nicht, wer du bist. Nee, anscheinend nicht. Weil das, was nach meinem Auftritt passiert ist, habe ich nicht kommen sehen. Dass ihr da hinkommt, um mich kennenzulernen, da waren Schlangen von 40, 50, 60 Leuten über diese Stunde. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe wirklich damit gerechnet, ich stelle mich jetzt dahin und dann stehe ich da wie so ein Depp. Und keiner kommt. Also es ist nicht so, als wäre mir das wichtig, jetzt in dem Kontext. Aber ich dachte, Meet and Greet brauche ich ja nicht. Ich konnte zum Teil nicht über die Messe gehen. Ihr kamt, wolltet ein Bild von mir, wolltet plaudern, wolltet quatschen, wolltet einen Austausch mit mir haben. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich muss ja auch wirklich sagen, ich bin immer hier in meiner Bubble, bei mir zu Hause. oder im Salon. Deswegen ist mir manchmal gar nicht klar, was da draußen passiert. Ich weiß ja auch, dass ich in der Branche stattfinde, aber ich bin ja nicht aktiv in der Branche aktiv. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Ich kenne manchmal nicht die Hype-Leute aus unserer Branche, weil ich mich nicht damit beschäftige. Ich bin ein bisschen außerhalb des Tellerrandes und gucke mich da um und lasse mich inspirieren. Aber manchmal sind so Dinge, wo man sagt, ja, kennst du den nicht? Der ist doch auch so erfolgreich in dem und dem. Und ich sage so, nee, das sagt mir leider nichts. Das ist auch überhaupt nicht persönlich gemeint. Aber ich bin in meiner Bubble sehr zufrieden, merke aber dadurch manchmal nicht, was da draußen passiert. Und das wurde mir das erste Mal auf der Top her klar, dass das doch ein bisschen größer geworden ist, als ich dachte. Am Ende ist es ja nur eine Zahl bei Instagram. Und dann aber zu merken, was das für einen Einfluss hat, und dann in die reale Welt schwappt, das war für mich ziemlich krass. Also irgendwie, wahrscheinlich habe ich da ein Brett vorm Kopf, ich habe es nicht kommen sehen, wirklich nicht. Und ich war am Ende wirklich dankbar, dass da Leute hingekommen sind und ihr wart so, so lieb und nett. Wirklich, also ihr wart gerührt und wart auch sehr emotional und ja, es war toll, aber auch ein bisschen überfordernd für mich, weil war für mich auch das erste Mal, ne? Auf jeden Fall war es für mich echt ein krasser Erfolg und auch was danach passiert ist, dass mehr Leute darauf aufmerksam gemacht wurde, auch dank Daniel, mir bei Instagram zu folgen und das zu pushen, das ist für mich schon echt cool und sehe ich nicht als selbstverständlich an. Ja, und seither sind auch ein paar andere coole Dinge passiert, also Höhen sowie Tiefen. Deswegen auch so ein kleines Update. Wir haben unseren Online-Kurs endlich online gestellt. Der kam auch zur Top her, weil es war irgendwie eine coole Deadline zu sagen, bis dahin ist unser Online-Kurs am Start. Das ist also mein Mentorship. Alles, was ich weiß, alles steht in diesem Online-Kurs drin und ist für jeden Dienstleistenden und Selbstständigen oder auch Gründer, der sagt, er möchte sich ein autonomes Unternehmen aufbauen. Auch als Alleinkämpfer möglich zu sagen, man holt das ganze Potenzial daraus in dem, was man arbeiten möchte und auch verdienen kann. Und weil wir dieses Mentorship jetzt schon 1,5 Jahre sozusagen getestet haben an tollen Leuten, die ich begleiten durfte, haben wir dann gesagt, um es noch einfacher zu machen, machen wir daraus einen Online-Kurs. Und ja, da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf. Wir versuchen jetzt gerade noch die Hemmschwelle zu überwinden, weil es sowas in der Art ja noch gar nicht gibt, damit die Menschen da draußen oder ihr da draußen besser versteht, was euch da erwartet. Da arbeiten wir gerade an Marketingstrategien, damit das, ja, ich sag jetzt mal, mehr unter die Räder kommt. Wir hatten da einen sehr, 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 sehr starken Start und ich bin davon überzeugt, dass es jedem Selbstständigen da draußen weiterhelfen kann. Jedem, wirklich jedem. Wir haben das in 3 verschiedenen Paketen gepackt. Einmal nur der Online-Kurs, dann der Online-Kurs plus ja, Mentorship mit mir ein halbes Jahr lang und ein sehr großes, ganz großes Paket, wo ich halt wirklich intensiv zu euch in den Salon komme oder in das Unternehmen eure Leute coache, euch coache oder auch bei der Gründung begleite. Das ist natürlich einfach jetzt sehr ausgewählt, weil mir die Kapazitäten fehlen, weil ich auch gemerkt habe, dass es sehr, ja, sehr umfangreich ist, Leute ein halbes Jahr zu begleiten. Und ich möchte da natürlich jedem gerecht bleiben und habe dann gedacht, lieber weniger, aber dafür intensiver die Menschen, die sich von mir begleiten lassen möchten. Und das ist mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Parallel habe ich noch eine Grafikerin eingestellt, die dieses Mentorship in einen coolen Look verwandelt hat. Und da muss ich auch sagen, wie wichtig es ist, qualifiziertes Personal um sich herum zu haben, die das im Endeffekt dann studiert oder gelernt haben und viel, viel besser können als einer selbst. Wir Friseurhandwerker gerade auch, ne, meinen ja auch immer, wir müssen alles selber machen und uns selber beibringen. Das finde ich für den Anfang auch gar nicht verkehrt, aber irgendwann müssen wir die Sachen auch abgeben. Denn ich habe mein Mentorship schon optisch für mich sehr ansprechend gemacht, habe mir da sehr, sehr viel Mühe gegeben. Lisa, unsere neue Grafikerin, auch Vollzeit eingestellt natürlich, hat das mal, ja nicht mal eben, sie hat da auch natürlich ein paar Stunden dran gesessen, aber einfach auf so einem optisch nächsten Level gebracht. Ich habe geheult, als ich es das erste Mal gesehen habe, weil es so cool aussieht und so gut zu mir passt. Und da bin ich ja gar nicht so. Und ich kann da so gut abgeben und sagen, hier, mach das besser als ich, bitte, du kennst dich besser aus. Man soll bei seinen Kompetenzen bleiben. Ja, deswegen ist es so mein Herzstück. Und ich kann jedem da empfehlen, da mal einfach mal reinzuschauen. Wir haben es tatsächlich jetzt auch in Auftrag gegeben, als Workbook zu machen für die, die einen Online-Kurs kaufen, kriegen automatisch diese To-Dos, die wöchentlich zur Verfügung stehen, dass man sie auch händisch offline mitnehmen kann, um sie zu bearbeiten, um nicht immer online sein zu müssen in diesem Online-Kurs. Wir arbeiten da auf jeden Fall noch an sehr schönen Dingen. Dazu kommt, dass das Kopfsache-Haus 2024 auch fast ausverkauft sind. Also wir haben heute den 4. Mai. Und wir hätten jetzt noch 3 Tickets online zur Verfügung, die wir noch aufgestockt haben. Falls jemand noch darüber nachdenkt, kann ich das nur empfehlen. Wir haben auch den ein oder anderen Special Guest da. Also es wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen aufgestockt wie auf das letzte Jahr. Wir haben ja ganzes Wochenende, das ist jetzt nur für FriseurInnen. Und ja, weil wir halt nur Workshops anbieten können in dem Falle, dass wir natürlich auch Haarworkshops geben, Technikworkshops. Und unter anderem natürlich auch Social Media, Reels, Video-Content, Coaching und alles, was dazu gehört. Also wir versuchen wirklich so viel Mehrwert, wie es geht, da reinzupacken. Es ist auch sehr viel für das Wochenende. Für Verpflegung ist natürlich auch gesorgt. Wir lassen einen Sternekoch kommen. Wir lassen uns ein bisschen verwöhnen, auch einen Abend. Also wir wollen natürlich nicht allzu viel verraten. Aber ich kann es empfehlen, das nochmal mitzunehmen. Wo Höhen sind, sind auch Tiefen. Das muss ich ganz klar so sagen. Ich habe Anfang des Jahres, muss ich sagen, bin ich wie King Louis in meinen Salon gekommen. Ich sage es, wie es ist. Ich hatte 6 Vollzeitkräfte. Alle 6 Vollzeitkräfte waren ausgebucht. Und ich bin 15 cm aus diesem Laden an diesem Tag rausgegangen, habe gesagt, jetzt habe ich es gepackt. Jetzt, Sam, jetzt hast du es geschafft. Hast alles im Griff. Mittlerweile habe ich nur noch 3 Vollzeitkräfte, weil kurze Zeit später im Januar auch Leonie zu mir kam, die sagte, sie geht auf Weltreise und hat gekündigt, weil sie sich offen lassen möchte, ob sie zurückkommt oder nicht oder wann oder für immer woanders lebt. Wir haben auf jeden Fall die Hoffnung, dass sie irgendwann wieder an meiner Tür klopft. Und eine Kündigung musste ich schreiben, weil ich menschlich gesehen da für mich nicht mehr weiterkam. Und nach der Top-Hair hatten wir eine Krankmeldung, das 3. Mal in 3 Monaten, von einer neuen Mitarbeiterin, die dann aus dem Urlaub heraus gekündigt hat und nicht mehr wiederkam. Das beschreibt doch das Unternehmerleben doch ganz gut, oder? Ich muss aber auch sagen, dass ich sehr, sehr stolz auf mich war, weil es hat mich gar nicht so mitgenommen. Natürlich fragst du dich, woran hat es gelegen? Weil objektiv ist für mich nichts vorgefallen oder auch das Team gibt mir die Rückmeldung, dass nichts vorgefallen ist. Aber die Entscheidungen der Menschen sind unergründlich und ich bin ein Mensch, der sagt, man kann über alles kommunizieren. Auch wenn man sich's anders überlegt hat, ist das ja gar kein Problem. Aber man kann ja nicht immer von sich auf andere schließen. Und so bin ich mittlerweile besser darin, als früher, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Jetzt haben wir nur noch 3 Vollzeitkräfte, habe dadurch aber eine Sache, die ich beobachte, dass es eine ganz andere Teammoral gibt, wenn alle wieder anpacken müssen. Ich weiß da noch nicht, zu welchem Schluss ich komme, denn leider höre ich auch immer, wenn man so Ausreißer im Team hat oder menschlich oder man das Gefühl hat, nicht mehr alle ziehen so an einem Strang, dass es ihnen zu gut gehen würde. Kann es Menschen zu gut gehen? Verzieht man sie dadurch? Weil ich höre dann auch immer, ich verwöhne meine Leute zu viel. Jetzt, wo wir mal ein bisschen wieder etwas mehr arbeiten müssen, im Kontext nicht mehr Stunden oder paralleles Arbeiten, sondern wirklich auch nur so, wie wir halt weiter können, aber halt 120%ige Kapazitätsauslastung haben, also die Nachfrage einfach größer ist. Und dazu kommt, dass wir unsere Rezeptionistin auch noch verloren haben durch neue Öffnungszeiten, was ich total verstehen kann. Also die liebe Amrei bleibt trotzdem noch irgendwie in unserem Herzen. Haben wir halt gerade einen kleinen unbequemeren Zustand als die letzten 5 Jahre, muss ich einfach so sagen, weil wir sind schon sehr verwöhnt gewesen, dass aber jetzt die Teammoral besser ist als die letzten 2-3 Jahre. Das ist doch irgendwie komisch, oder? Wir haben ab Juni zwar eine neue Rezeptionistin, dann können wir ein bisschen aufatmen, aber ich finde das irgendwie sehr interessant zu beobachten und weiß, wie gesagt, noch nicht, was für einen Schluss ich daraus ziehe. Weil ich möchte ja allen irgendwie ein gutes Leben machen, aber so moralisch, dass wir schon das Gefühl haben, dass wir alle zusammen daran arbeiten und nicht jeder Einzelne sich die Rosinen rauspickt zum Beispiel. Ja, was gibt es noch Neues? So, weil ich gerade schon mal angesprochen habe zum Thema Wella. Ich bin offiziell kein Wella-Businesspartner mehr. auf meinen Wunsch hin wurde ich gekündigt, weil es da leider auch die recht älteren Strukturen intern geben, die sehr traditionelle Ansichten haben, was meine Person betrifft. Es hat mir leider wieder bestätigt, dass es wenig Sinn macht, mit großen Firmen zusammenzuarbeiten. Also ich habe das immer mal wieder versucht, ist egal auf welche Firma. Aber am Ende, wie gesagt, wollen sie dich ja so haben, wie du bist, aber bitte nur bis zu einem gewissen Grad. Und als man mir dann sagte, dass man ein Problem damit hätte, dass meine Freundin Steffi, die ja Freelancerin ist von New Flag, bei mir einen Stuhl gemietet hat und das dementsprechend ja auch sehr viel Aufmerksamkeit bringen würde, habe ich für mich den Schlussstrich gezogen, dass das mir auch zu weit geht und ich Loyalität sehr, sehr wichtig finde und Welle hätte sich die Marke Samantha Schüller sichern können und dann verstehe ich natürlich auch, dass ich nicht für andere Marken dementsprechend auf der Bühne stehe, aber was halt in meinem Salon ist, sein wird, das war halt nie Thema und man hat mir am Anfang auch versichert, dass das auch nie Thema sein wird. Bis es dann doch Thema wurde. Und meistens sind es halt dann doch ältere weiße Männer, die ja schon seit 30 Jahren im Betrieb sind, in dieser Institution und es auch dann besser wissen. Dann ist das so. Das war für mich auf jeden Fall ein Zeichen, dass ich weiter nur noch freiberuflich arbeiten werde, also als Freelancerin und habe dadurch natürlich auch viel mehr Möglichkeiten. Aber ich finde es einfach schade, dass auch große Firmen immer noch nicht sehen, oder viele große Firmen, sagen wir mal so, nicht sehen, dass man junge und authentische Menschen nicht aus Sekten ziehen kann und sie in Sekten behalten kann. Die Amerikaner sind da zum Beispiel viel, viel weiter. Wenn man diese Herr-Fluencer sich anschaut, sieht man, dass sie für viele verschiedene Marken auf der Bühne sind und sich das irgendwie ergänzt. Also es gibt nicht, du darfst nur für Redken sein, du darfst nur für Schwarzkopf sein, sondern jeder kauft sich sozusagen den Friseur dann für das Thema ein, was er dann braucht, was ich viel innovativer und authentischer finde. Weil wenn man dann einmal so einen Stempel hat, hat man halt einen Stempel. Obwohl ich auch leider sagen muss, dass ich beobachte, dass das nur bei mir so streng begutachtet wird und bei männlichen Kollegen, die auch sehr viel über Social Media und so berichten, dass das gar kein Problem ist, wenn man auf der einen Bühne für Redken steht, für die andere dann für Vella, für den anderen dann für Schwarzkopf, gar kein Thema. Aber das lasse ich mal so stehen. Denn junge Frauen, die eine Meinung haben, werden halt immer noch anders begutachtet und am Ende möchte man einem dann doch mal beibringen, wie das Leben funktioniert. Und solche Gespräche, die ich dann hatte, laufen auch immer noch von oben herab. Also ich bin mittlerweile sehr, sehr froh, dass wenn man jetzt die Akademie mal als großes Unternehmen erachten würde, dass ich halt im Managementbereich nicht mehr alleine ganz oben an der Spitze stehe. Ich habe Svenja, ich habe Nadine, meine Online-Marketing-Managerin. Ich meine, die hat 17 Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, hat Eventmanagement gelernt, BWL studiert. Also die hat wirklich Ahnung von sehr vielen Dingen und ist sehr, sehr qualifiziert. Und ich habe ein großes Privileg, sie jetzt an meiner Seite mitzuhaben. Und ich bin froh, dass ich solche Gespräche nicht mehr alleine führen muss. Man hat ja immer mal wieder Gespräche mit Firmen und Vertreter. Und ich bin, wie gesagt, sehr froh, das nicht mehr alleine durchblicken zu müssen. Und ich Menschen habe, die ich mittlerweile auch vor mir positionieren kann, um mich da ein bisschen von abzukapseln, weil das raubt einem ja auch sehr viel Energie, ne? Grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig, nicht zu unterschätzen, wenn man nicht mehr das Gefühl hat, alles lastet auf seinen eigenen Schultern. Ja, am Ende trage ich die Verantwortung meiner jetzt zweier Firmen. Und es wäre gelogen, würde das nicht ab und zu natürlich auch was mit mir machen, weil ich einfach Gehälter von Menschen zahlen, die sich damit ihr Leben finanzieren. Gerade im Akademiebereich ist es für mich einfach was Neues, weil wenn ich eine Friseurin einstelle, dann kann ich einschätzen, wie viel Umsatz kann sie machen, wie sind wir aufgestellt im Salon, wie ist die Nachfrage und weiß dann, wie ich die Gehälter zahlen kann. Jetzt habe ich das erste Mal Personal, welches ja nicht aktiv Umsatz bringt. Also so gar nicht so. Und das ist schon sehr außerhalb meiner Komfortzone, weil die arbeiten ja vor. Also die investieren Zeit, damit wir später mal mehr Geld verdienen. Aber das ist ja nicht ein aktiver Austausch von Geld und Leistung im Hier und Jetzt, wie ich es halt gewohnt bin. Aber es macht so viel Spaß. Wirklich, es macht so viel Spaß. Wir sind jetzt nächste Woche auf der OMR zusammen in Hamburg. Da bin ich ja jedes Jahr. Das kann ich jedem empfehlen, der außerhalb seines Tellerrandes blicken möchte. Das ist einer der größten Marketingmessen Deutschlands. Und die OMR hat auch sehr, sehr coole Weiterbildungsmöglichkeiten. Also auch da nur mal als kleiner Wink, wer sich im Marketing weiterbilden möchte und oder Personal dahin weiterentwickeln will, kann ich die Online-Kurse da sehr empfehlen. Auf jeden Fall sind wir da mittlerweile mit einem größeren Team. Also meine Grafikerin kommt mit, Nadine kommt mit, Svenja kommt nicht mit, aber Nadine aus der Kopfsache kommt mit, also zweimal Nadines. Social Media und Marketing-Management, unsere Grafikerin kommt mit. Wenke kommt auch mit, meine Friseurfreundin, und Daniel habe ich auch dazu eingeladen. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, mich bedanken zu wollen, obwohl er möchte gar nicht, also er ist auch ein sehr, sehr bescheidener Mensch, muss ich sagen. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie signalisieren, dass ich das nicht als selbstverständlich mache, wie weit er mich da mit sich und der Aktion auf der Top-Hair vorangebracht hat. Dass ich gesagt habe, komm mit auf die Messe, die Karte geht auf mich und jetzt freue ich mich auf die nächsten Tage. Morgen fliege ich nach München und habe da eines der, ich glaube, das ist das vorletzte Female Leader Seminar für Wella. Und das letzte habe ich tatsächlich in Düsseldorf. Also mach einen schönen Abschluss. Natürlich auch da ist es nichts Persönliches und ich werde immer gerne weiter für Wella arbeiten, wenn sie mich als Freelancer haben wollen. Gar keine Frage. Ich bin mit Wella aufgewachsen. Ich habe da schon eine personelle Verbindung mit, arbeite aber tatsächlich jetzt im Salon nur noch mit Evo, Maria Nila und Olaplex. Das war einfach eine Entscheidung, die auch unternehmerisch gesehen vernünftig war, weil ich bin jetzt seit, ich lasse mich nicht lügen, 5 oder 6 Jahren zu 80% New Flag. Also Maria Nila haben wir seither, Olaplex haben wir seitdem und wir hatten ja nur noch Wella Farben. Illumina, einer der schönsten Farben auf dem Markt, gar keine Frage. Also Illumina, Coliston und Color Touch hatten wir noch. Und so war es irgendwie eine Frage der Zeit, wenn New Flag eine Farbmarke anbietet, mit der wir gut zurechtkommen, dass wir auf kurz oder lang umsteigen werden, weil es von der Bestellung her natürlich einfacher ist und von den Konditionen umso gezielter man natürlich einkauft. Und jetzt haben wir Evo-Farben. Das war natürlich eine Umstellung, weil Wella ist da einfacher zu färben, muss man einfach so sagen. Meine Leute habe ich damit ein bisschen aus der Komfortzone gelockt und das fanden sie auch nicht erstmal so ganz so toll. Also sorry auch dafür, aber wir müssen uns auch mal wieder ein bisschen bewegen. Und Steffi sagt immer so schön, dass sie ist ja Evo Global Trainer. Für Evo muss man halt Haare färben können. Ne? Das ist halt nicht so, ich mache eine 1036 von Illumina drauf und die wird halt immer schön. Sondern man muss schon wissen, wohin man will, was man hat und wie viel man dann von irgendwas braucht. Und das finde ich aber im Friseuralltag halt viel, viel cooler, weil man erstens viel mehr Möglichkeiten hat und auch da nicht im Kopf so einschläft. Weil wir kennen es alle, wir gehen immer den Weg des geringen Widerstandes. Ganz natürlich, aber mit einem bisschen Wechsel hier und da kommen die Leute dann auch mal wieder ins wirkliche Nachdenken und Andersdenken und somit auch wieder in die Weiterentwicklung außerhalb der Komfortzone. So stehe ich jetzt schon wieder irgendwie ganz anders wie vor 3 Monaten. Wir haben Mai, es ist schon wieder viel zu viel passiert. Ich habe letztens gehört, Sam, dein Leben läuft auch nur in Extrem. Ich so, ja, ich kann da überhaupt nichts für. Ich möchte Dinge erreichen, dann kümmere ich mich drum. Bis jetzt habe ich alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich alles andere auch erreichen werde. Das hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun, sondern mit Fleiß. Fleiß, der mich leider auch hier und da in den Burnout treiben könnte. Ich glaube, ich bin immer wieder so ein bisschen an der wackeligen Kante dahin, sodass ich jetzt gerade versuche, mich besser zu strukturieren und will das Privileg in Anspruch nehmen, das muss ich genauso sagen, wirklich nur noch das zu machen, was ich machen will. Weil es gibt viele Dinge, die ich nicht mehr machen muss. Ich meine aber, ich müsste sie machen. Wir kennen das alles mit dem Loslassen. Und ich meine jetzt nicht mit dem Loslassen, dass andere es machen, weil die machen es auch alle viel besser. Aber dieses übermäßige Performen in allen Richtungen, Dem werde ich auf Dauer nicht gerecht, ohne umzukippen. Und so versuche ich gerade, mir bewusst zu werden, was macht mir richtig viel Spaß. Und das ist unter anderem halt dieser Podcast. Es ist unter anderem Instagram und die Videos machen. Und das würde ich gerne mal machen ohne Stress und ohne Hektik, weil das passiert bei mir immer so nebenbei, was blöd ist, weil ich es nicht mehr genieße und dann irgendwie unter Stress abliefer und wäre im besten Fall halt wirklich nur noch Ideengeberin, weil es gibt keinen Tag, an dem ich keine Idee habe. Und jetzt, wo ich ein Team um mich herum bilde, können die dann diese Ideen umsetzen. Daran muss ich mich einfach noch ein bisschen gewöhnen. Bin sehr gespannt, was die Zeit da noch so bringt. Ich habe da keinen 2-3-Jahresplan, weil ich würde sie eh übertreffen. Manchmal wäre es für mich wohl möglich, sinnvoll zu sagen, gut, dieses Jahr mache ich nur das und danach mache ich nur das, weil ich jetzt auch schon wieder darüber nachdenke, an den nächsten Kurs. Ich würde gerne ein Buch schreiben. Ich habe noch sehr viele Podcast-Themen auch mit Gästinnen, die ich umsetzen wollen würde, aber ich denke mir immer so, wann soll ich das alles machen? Das nächste Halbjahr wird für mich ein bisschen entspannter, weil ich dann, wie gesagt, ein bisschen weniger unterwegs bin. Ich werde jetzt für Speaker-Jobs auch außerhalb der Branche tätig werden, aber auch nur ausgewählt. Also auch da lerne ich Nein zu sagen, nicht jede Möglichkeit zu packen, sondern zu gucken, okay, wie kann ich mir meine Energie am besten aufteilen? Jetzt muss man noch dazu sagen, dass ab August sich eh mein Leben drastisch verändern wird, weil mein Kind einen Vollzeit-Kita-Platz bekommt. Das ist für mich schon, ich habe das Gefühl, diese 4 Stunden vormittags stressen mich mehr als die Resignation darüber, dass ich einfach nicht zum Arbeiten komme, weil ich prügel so viel in diesen 4 Stunden durch. Und wenn ich dann jeden Tag vormittags Coachings habe, was ich immer noch liebe und ganz toll finde, dass ich mit euch Coachings machen darf, aber dann bleiben so viele andere Dinge auf der Strecke. Also ihr seht, auch ich muss mich immer wieder neu strukturieren. Das ist ganz normal. Und ich übe mich gerade darin, ein Maß zu finden, weil ich maßlos bin. Bei mir gibt es kein Genug. Ich habe mich zwar schon vom Perfektion ein bisschen distanziert, weil ich gemerkt habe, das lähmt mich, das hindert daran, dass ich Dinge tue und gebe mich auch mal nur mit meinen 60% zufrieden, die man wahrscheinlich, der jeder andere natürlich als 100% sieht, aber wo ich denken würde, oh, das sind nur 60%, das nennt man effektives Arbeiten, aber umso effizienter und effektiver ich arbeite, umso gestresster werde ich, weil dann schaffe ich ja auch mehr. Ja, es ist so ein Ding mit mir selber. Ich bin gerade in einem Lernprozess, ja. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit meinem Kopf und meinem Anspruch an mich selbst, weil ich mir gegenüber auch einfach ein kleiner Nazi bin, ne, also ich müsste nichts mehr tun, damit es läuft. Und umso mehr Raum ich bekomme, umso mehr tue ich. Ich helfe zwar anderen, vom Stuhl zu kommen. Damit bin ich auch echt gut und habe da echt viele Erfolge mit euch feiern dürfen. Aber stürze mich dann in die zweite Firma rein, umso mehr. Und ich muss halt auch sagen, was ich jetzt auch lerne, ist in meiner Selbstständigkeit, wo ich so 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet habe, wo ich ja auch noch Anfang 20 war, da kann man sich ja mal verbrennen, hatte ich sehr viele körperliche Beschwerden irgendwann. Ich meine, wir kennen das alle, gerade die FriseurhandwerkerInnen, Sehnenscheidenentzündung. Ne? Ich habe jetzt 10 Jahre um in meiner Selbstständigkeit und verfalle dann auch immer ein bisschen in Nostalgie und schaue mir so meine ersten Reels an oder Stories, Reels gab es ja da noch gar nicht. Aber meine Stories und auch meinen privaten Content im Archiv schaue ich mir an und sehe dann doch in regelmäßigen Abständen mich mit Gips wegen der ein oder anderen Sehnenscheidenentzündung, die ich hatte. Und denk so, ach krass, das hast du ganz vergessen. Das habe ich total verdrängt. Genauso wie ich verdrängt habe, dass es 2018 einen Tag gab nach dem Weihnachtsgeschäft, wo ich über meine körperliche Belastung gearbeitet habe. Ich mit dem Auto zu meinem Salon fuhr und nicht aus dem Auto aussteigen konnte. Ich konnte nicht aus dem Auto steigen. Es ging nicht. Ich habe meine Kollegin angerufen oder meine Aushilfe damals und habe gesagt, du musst heute meine Termine absagen. Ich war so überreizt. Ich wusste, ich habe einen vollen Terminplan. Ich konnte nicht. Ich bin an dem gleichen Tag vom Salon aus nach Holland gefahren, an den Strand und bin da einfach nur spazieren gegangen. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht in diesen Salon gehen. Und das sind eigentlich ganz, ganz große Warnzeichen, die ich damals mit 24, 25 überhaupt nicht gesehen habe. Und das Gleiche passiert mir mittlerweile halt nicht körperlich, weil jetzt sitze ich mehr am Schreibtisch. Ich mache auch ein bisschen mehr Sport, aber mental Also körperliche Erschöpfung ist ja das eine. Und natürlich ist auch der Friseurberuf mental anstrengend, machen wir uns nichts vor. Aber jetzt bin ich ja nur am Denken. Ich bin nur am Denken und am Erinnern und am To-Dos sammeln und Ideen sammeln und abarbeiten, dass ich gemerkt habe, was mentale Erschöpfung eigentlich heißt. Und so brauche ich nach so Wochenenden, wo ich jetzt in Berlin war zum Beispiel und die Salons von Udo Walz coachen durfte, was eine riesengroße Ehre für mich war, dann direkt von, also einen Tag später direkt von Berlin nach Leipzig flogen musste, um da ein Female Leader Seminar zu geben, dass ich mir auch mal 2-3 Tage Auszeit danach gönne. Weil sonst renne ich weiter. Ich renne einfach weiter. Ich bin ja auch ein Steinbock, der mich immer wieder hochpeitscht und sagt, Emotionen bitte wegbleiben. Ob man jetzt an Horoskope glaubt oder nicht, bin ich auf jeden Fall ein Dickkopf und schneide dann so Emotionalität ab, um zu funktionieren. Und da muss ich gerade ein bisschen hinschauen und da auf mich aufpassen. Und da nehme ich euch natürlich auch mit. Weil, nein, ich habe nicht immer alles im Griff. Ich kann aber auf jeden Fall durch meine offene Art und meine authentische Art euch immer an meinen Learnings teilhaben lassen, was mich, glaube ich, auch ausmacht, weil ich nehme kein Blatt vor den Mund, auch bei mir nicht. Also ich sehe genauso meine Pain Points, wie ich auch das Talent habe, bei euch die zu sehen, um euch weiterzuhelfen. Und ja, Udo Walz, das war schon eine krasse Nummer, die Anfrage. Ich habe die Anfrage vom Carsten Walz bekommen und meine Anfragen bearbeitet halt Svenja. Und ich habe halt nur Walz gelesen, aber gut, Walz ist jetzt auch das gar nicht in Verbindung gebracht. Und nur sie hat mir dann wieder mal klar gemacht, ne, da kamen wir es wieder, ich lebe so in meiner eigenen Welt. Sam, ist dir eigentlich klar, dass das die Salon von Udo Walz sind, die du dann und dann coachst? Und ich so, ja, echt? Okay, ja, cool. Ich wusste gar nicht, was mich da erwartet. Wir hatten dann noch ein One-to-One-Coaching vorab. Das ist in meinen Salon-Coachings ein Muss, weil ich das auch aus einem Learning gelernt habe, dass ich keinen Salon coachen kann, ohne die Führungskraft vorher kennenzulernen und zu wissen, was will die Führungskraft eigentlich. Weil das, was die Mitarbeitenden wollen und das, was eine Führungskraft will, sind können zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe sein. Und da hatten wir einen ganz witzigen Punkt irgendwie, weil den Leuten geht's irgendwie auch zu gut. Grundsätzlich hat Carsten sich mehr Gemeinschaft gewünscht. Aber dadurch, dass sie einen ganz anderen Kundenstamm haben, wie wir es kennen, natürlich alles sehr hochbetagte Menschen, die damals ja auch noch zum Udo Walz selber gegangen sind, die haben da eine ganz andere Trinkgeldabnahme, will ich mal so sagen, dass natürlich da auch jeder für sich selber arbeitet. Auch auf Umsatzprovision, ich würde behaupten, das Grundgehalt trotzdem sehr, 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 sehr gut angesiedelt. Aber das war für mich wieder so eine Bestätigung dessen, dass das Grundprinzip der gemeinschaftlichen Moral ein ausschlaggebender Punkt ist, wie gut das ganze Team zusammen funktioniert. Und wenn natürlich jeder so seinen eigenen Kundenstamm hat, 100% ausgebucht ist, was natürlich auch ein Luxus ist in der heutigen Zeit, ne? Also noch ist ja auch der Name Udo Walz das, was wirklich zieht, ne? Weil die Leute kommen deswegen, die dann ihre Umsatzprovision bekommen, plus dieses exorbitant hohe Trinkgeld. Warum sollte dann der ein oder andere auf den ein oder anderen aufpassen? Wisst ihr, was ich meine? Deswegen bin ich so überhaupt kein Fan von Umsatzprovision. Oder generell so eine Geschichte, dass die Menschen selbst für ihr Geld am Ende des Monats verantwortlich sind. Also ganz klassisches Fall hatten wir zum Beispiel dort auch dieses Pauseregelung. Die Leute haben sich ihre Pausen nicht eingetragen, obwohl man ihnen gesagt hat, bitte trag dir die Pause ein, weil du musst Pause machen am Tag. Aber das haben sie natürlich nicht gemacht, weil sie wissen, wenn sie durcharbeiten, kriegen sie am Ende des Monats mehr Gehalt oder mehr Trinkgeld dann von den Kundinnen. Da würde ich mir auch keine Pause eintragen, weil man sich da auch natürlich selbst am nächsten ist und meistens nicht den Weitblick hat, da so auf sich aufzupassen, um zu erkennen, dass man das vielleicht nicht die nächsten 10 Jahre mit dem Tempo machen kann. Ich meine, selbst die Selbstständigen kriegen es ja nicht hin. Wie sollen es denn dann die Mitarbeitenden dann hinbekommen? Deswegen ist es ja so cool eigentlich, wenn man einen guten Arbeitsplatz hat, dass man einen Chef oder eine Chefin hat, die darauf aufpasst und sagt, hör mal, Fräulein, machst nach 4 Stunden bitte 1 Stunde Pause, ne? Und wenn du dir einen Kunden eintragst, dann sag ich den wieder ab, so nach dem Motto. So viel zum Thema Fürsorgepflicht. Wir versagen da ja schon in unserer Selbstständigkeit in der Fürsorgepflicht, ja? Wir sind ja meistens die schlimmsten Chefs und im besten Fall oder im schlimmsten Fall ja noch unsere besten Mitarbeitenden, gerade am Stuhl. Und wir müssen das Mindeste dann an unsere Mitarbeitenden geben, das dann nicht zu tun. Und das geht natürlich nur, wenn man den Druck rausnimmt, wenn man nicht Menschen irgendwie mit mehr Geld belohnt, weil sie irgendwie schneller sind zum Beispiel, weil dann steht sich da natürlich im Team jeder da am nächsten, wenn es ums Geld geht, was ganz, ganz logisch ist, ganz menschlich. Und dadurch kommt natürlich auch ein gewisses Konkurrenzverhalten im Team, auch schon gehört, dass deswegen Menschen gekündigt haben, weil intern einfach ein Konkurrenzkampf war. Wenn man natürlich weiß, wenn Kundin XY kommt und auch immer einen sehr guten Umsatz bringt und dann ist aber die Kollegin krank oder kommt von der Babypause und will dann die Kunden zurück, das kann Unruhe im Team geben. Alles schon erlebt. Und es gibt auch sehr oft Chef und Chefinnen, die sowas dann gar nicht mitbekommen, weil es nur intern im Team ist. Deswegen fahre ich ja bei uns immer die Leier, jeder bekommt dasselbe. Ist egal wie viel Umsatz, ich kümmere mich darum, dass ihr vernünftig Umsatz macht. Dann nimmt man den Druck raus und wenn wir gemeinschaftlich wachsen, gemeinschaftlich an einem Strang ziehen und auch gemeinschaftlich unbequeme Wege geht, ist es irgendwie Kunden aussortieren oder Preise zu erhöhen oder anzupassen oder was auch immer, dann werden wir auch gemeinschaftlich dafür belohnt mit mehr Gehalt. Die einzigen, die mehr Geld bekommen, sind die, die mehr Aufgaben übernehmen. Die bekommen dafür auch Zeit. Aber das heißt, Verantwortung wird bezahlt. So habe ich ja jeden Menschen gleich eingestellt mit den Worten, umso einfacher du mir mein Leben machst, umso mehr Geld werde ich dir zahlen. Natürlich weiß ich, wie viel dann möglich ist. Aber so kann man das für, also finde ich immer sehr gut verargumentieren, zu sagen, ja, wie zum Beispiel eine Romy, die bei mir die rechte Hand ist, sozusagen Salonleitung, obwohl ich den Namen nicht so gerne mag, muss ich sagen. Aber dass sie halt die Verantwortung trägt, wenn ich nicht da bin. Und dadurch, dass sie dann die Verantwortung trägt und dann auch das abbekommt, wenn was nicht läuft, ja, das verdient schon mehr Geld, ne? Eine extra Runde zu laufen, auch gedanklich. Oder tendenziell Menschen, die mitdenken und ihren Input geben, damit man weiter wächst, die verdienen mehr Geld. Ja, aber das kristallisiert sich ganz schnell raus und sollte nicht dessen oder dementsprechend sein, wenn man mehr Umsatz schafft in 8 Stunden als der andere, weil sie ja wenig Einfluss haben, welcher Kunde dann kommt. Weil wenn du dann an einem Tag nur Herren hast und die anderen Tag 3 Balayage-Kundinnen oder 3 Farbkorrekturen oder eine Farbkorrektur, kann die Friseurin oder den Friseur ja nichts dafür. Und so bestätigt mir das immer wieder, dass es wirklich nicht für eine gemeinschaftliche Moral steht, wenn jeder an sein eigenes Geld denken muss. Und was mich damit auch bestätigt wird, ist, egal wie groß der Name ist, irgendwie haben wir alle die gleichen Probleme und das ist doch auch irgendwie tröstend, oder? Und auch bei dem Saloncoaching bei Udo Walz hatten wir das so gemacht, dass Carsten selbst, der ist ja kein Friseur, aber hat halt die Geschäfte für Udo Walz damals direkt mit übernommen und versucht natürlich das Imperium am Laufen zu halten, was natürlich auch eine krasse Bürde ist, glaube ich. Beim Saloncoaching einfach auch weggeschickt, weil Mitarbeitende öffnen sich am besten, wenn der Chef nicht dabei ist. Und so war das dann auch. Und wir waren dann abends noch essen und da habe ich dann Carsten erzählt, was so in seinem Team abgeht. Und dann muss ich auch nochmal sagen, das ist ein Mann, der deutlich mehr Lebenserfahrung hat, deutlich länger in der Branche existiert als ich. Und es gab keinen Moment, wo er sich nicht mir mit Augenhöhe kommuniziert oder verhalten hat. Und das verdient meinen großen Respekt, weil er mit mir unbewusst auch den unbequemen Weg geht und zu sagen, okay, wie funktioniert denn die New Work und die Menschen, die es jetzt irgendwie anders machen? Denn es ist der unbequemere Weg, als sich einfach darauf auszuruhen, dass man sich auf das ausruht, was Udo Walz damals erschaffen hat. Und das rechne ich ihm hoch an und das habe ich auch genauso gesagt und habe auch ein paar coole Stories von früher halt gehört, wie das damals war, weil das gibt es ja so heute nicht mehr. Also sich da so durchzusetzen mit den richtigen Kundinnen, die dann den Weg in den Stuhl gefunden haben, gibt es ja kaum FriseurInnen, die auch Promi-Arbeit machen und man von ihnen gehört hat. Also ich kenne auf jeden Fall kaum jemanden, wenn es jetzt nicht der Friseur von Kim Kardashian ist, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ich glaube, dass die heutige Zeit daraus besteht, für Werte und Persönlichkeit zu stehen, um halt nicht eine aalglatte Gestalt von sich selber ins Internet zu projizieren, dass es das ist, was langanhaltend und mit Substanz einem Erfolg geben kann. Das dauert vielleicht hier und da ein bisschen länger, bis der richtige Mensch oder die richtigen Menschen das sehen und verstehen, aber ich bin schon immer gut damit gewesen, bei mir selbst zu bleiben und nicht den schnellen Hype mitzunehmen. Weil die ein oder anderen Gelegenheiten hatte ich die letzten 5, 6 Jahre auch. Um einfach aufzufallen, hätte ich viele Dinge machen können mit anderen Menschen, über die nicht mehr gesprochen wird, weil es einfach immer nur der schnelle Erfolg ist. Man will irgendwie wichtig sein. Ich denke, was aber Nachhalt ist, wenn man wichtig für etwas sein möchte, wichtig für eine Message, wichtig für seine Mitmenschen, um wichtig damit zu sein, was man sagt und was man lebt und was man verändern möchte. Denn was definitiv ist, was ich schade finde, was sich aber mittlerweile auch etwas verändert und rauskristallisiert, was ich so beobachte, vielleicht geht es euch auch so, dass es eine Zeit lang oder ja auch immer noch klar, gerade auch in der Friseurbranche, weil nur von der Branche kann ich jetzt aus meiner Sicht sprechen, es viele Friseure gibt, hauptsächlich Männer, sorry, wir Frauen kommen ja kaum an den Zug, aber viele männliche Friseure gibt, die einfach nur wichtig sein wollen, aber halt kaum was Wichtiges zu sagen haben oder für etwas Wichtiges stehen. Das sind wirklich, wirklich sehr, sehr wenige. Das wird aber immer etwas sein, was erfolgreich bleiben wird, denn ein Hype ist super schnell vorbei. Aber jemand, der das lebt, was er sagt und bei seinen Werten auch bleibt, da wird man im besten Fall auch noch die nächsten 10 Jahre von sprechen. Das ist zum Beispiel auch mein Anspruch. Es geht nicht darum, dass ich wichtig bin. Ich habe auch gemerkt, dieser ganze Hype auf der Messe ist nicht das, wofür ich das mache. Es hat mich überwältigt, dass das, was ich sage, so gut ankommt. Aber es geht da eigentlich nicht um meine Person und das will ich auch nicht. Es ist halt ein Mittel zum Zweck, klar, weil ich muss es, also aus mir muss es ja irgendwie kommen. Aber es geht darum, dass die Menschen das, was ich sage, anwenden können und dass in ihnen sich etwas bewegt. Und das ist grundsätzlicher Anspruch. Es geht nicht darum, dass ich irgendwo auf Bühnen stehe oder so, sondern dass die Message verbreitet wird und mir das eher unangenehm ist, wenn da so ein Hype drum gemacht wird. Ich deswegen überhaupt nicht verstehen kann, wenn Menschen darauf aus sind. Und womit ich auch klarkommen musste, jetzt oder auch immer noch lerne, ist, mir darüber ein dickes Fell anzueignen, weil ich auch schon gehört habe, umso erfolgreicher man ist, umso einsamer wird man, weil natürlich es nicht jeder gut mit einem meint und man nicht nur mehr in der Art triggert, man aber weglächeln kann, weil man noch nicht so präsent ist, aber umso präsenter man wird, umso mehr Menschen kommen natürlich auch dazu, eine gewisse Meinung und Missgunst zu äußern, was in meinem naiven Denken überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil ich immer denke, ich tue doch niemandem was. Ich weiß natürlich, dass das auch was mit Neid und Missgunst und eigene Probleme zu tun hat, aber am Ende ist man ja auch nur ein Mensch. Und natürlich macht das was mit einem, je nach Tagesform. Da auch unreflektiertes und persönliches Feedback von Menschen zu bekommen, die man nicht kennt oder mit denen man nichts zu tun hat, ob es unter meinen Reels sind oder öffentliche Statements, die genommen werden mussten, um mir zu sagen, dass ich Follower gekauft hätte, dass ich hier sitze und denke so, was passiert hier eigentlich? Habe ich mich in meinem Mäuseloch nicht wohler gefühlt? Ist natürlich objektiv gesehen und marketingtechnisch das Beste ist, was mir passieren kann. Denn ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber wenn die Menschen eine Meinung zu dir haben, machst du alles richtig. Aber dieses doch noch recht dickere Fell musste ich mir jetzt die letzten Wochen immer wieder anziehen und auch lernen, das zu tragen und auch zu sehen, dass es eigentlich genau der richtige Weg ist, den man geht. Denn nur mit Präsenz tritt man den Leuten auf die Füße, die es vielleicht mit weniger nicht so weit geschafft haben. Weil sie vielleicht dann doch nur wichtig sein wollten, anstatt wichtige Dinge zu tun. Denn das zeugt im Endeffekt immer von etwas Mut, da so rauszugehen mit seiner eigenen Ansicht, um natürlich auch zu wissen, dass man damit nicht jeden erreicht. Aber ich bin froh und merke halt auch, dass die Branche das braucht. Das meine ich jetzt gar nicht pathetisch, dass ich jetzt die Einzige bin, die dazu veranlasst ist, sondern dass ich im besten Fall den Weg ebne für weitere, auch gerade Frauen, die sich trauen, da mehr zu sich zu stehen. Das vorzumachen, was wir definitiv mehr brauchen. Frauen, die klar sind, die eine Meinung haben und keine Angst haben, dafür einzustehen. Ja, ich glaube, soweit ist jetzt erstmal alles gesagt. Das war auch einer der Folgen, die ich nicht vorher geskriptet habe. Ich habe einfach frei drauf losgesprochen, weil ich dachte, boah, wenn ich das jetzt noch vorher skripte, dann wird das wahrscheinlich wieder 2-3 Wochen brauchen, bis ich diese Folge aufnehme. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wieder über Feedback, über Verlinkungen. Folgt mir bitte auf Spotify und ich freue mich auf eure Reposts und freue mich auf die nächste Folge, die mal wieder eine Update-Folge sein wird. Wer ist eigentlich Sam? Ich habe ja eine Folge, die heißt Sam Wer, aber falls ihr euch die nochmal anhören wollt, da war ich ja an einem ganz anderen Stand. Zwar, klar, bleibe ich irgendwie bei mir, aber ich merke, dass ich mich mit dem Ich vor 12 Monaten oder vor 24 Monaten schon gar nicht mehr identifizieren kann, weil dieser Wachstum immer so schnell geht. Deswegen dachte ich, wir machen eine Samware 2.0 Folge und ihr kriegt mal ein ganz, ganz frisches Up-to-Date, wie es so gerade um mich steht, wer ich so bin, was ich so gemacht habe, was so die letzten Jahre passiert ist, seit der letzten Folge, für den neuesten Stand. Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Also würde ich sagen, macht es gut, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wo du gerade bist. Richtig cool, dass du eingeschaltet hast. Und ich sag mal, bis bald, Rianne.